Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem schwungvollen Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, sehr gutes Intro.
Sollen wir kurz erklären oder lassen wir unsere Hörerschaften selber draufkommen, warum es heute schwungvoll ist?
Ich glaube, es wird sie dann erklären, selbst erklären. Wie geht's dir? Wie schaut's aus? Was gibt's Neues in der Welt?
Es geht super dahin. Ich bin jetzt trainingstechnisch vor dem Transcontinental wirklich gut in Form. Habe jetzt da die längste Trainingseinheit gehabt, die was jetzt noch vor dem Rennen sein wird. Das waren 8 Stunden mit sehr viel Höhenmetern. Und ja, mein Setup ist im Prinzip fertig. Ich muss noch ein paar Sachen feinjustieren, nochmal Service beim Radl machen, eine primitiven Stahlschrauben gegen Titanschrauben austauschen. Das habe ich noch vor, weil ich beim Aufleger ein bisschen höher geworden bin. Und da muss man zuerst natürlich schauen, welche Höhe dann wirklich passt und dann erst die richtigen Schrauben kaufen, weil Titanschrauben sind echt teuer. Da kostet eine Schraube 7 €. Und da will man natürlich nicht die falsche Länge kaufen. Aber ansonsten muss ich sagen, alles perfekt. Wie schaut's bei dir aus?
Ja, trainingstechnisch bin ich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich fühle mich gut in Form. Ich habe mich abgewogen, ich bin positiv überrascht. Also ich bin wirklich, meine größeren Trikots, die flattern alle schon ein bisschen, also es ist echt unglaublich. Ansonsten, wenn ich da gerade auf meinem Bildschirm schaue, ich habe 100 Tabs offen von Bike Components und Bike 24 und Bike Discount, aber nichts Wichtiges. Ich habe auch Servicetermin schon fürs Radl, ich habe ein neues Tretlager, neuen Steuersatz und neue Kette, das kommt jetzt alles noch drauf. Und ansonsten bin ich einfach nur super nervös, aber ich glaube, vom Setup her bin ich recht zuversichtlich, dass ich da alles habe. Das ist halt schon gut getestet. Und ja, jetzt geht's nur irgendwie die 3 Wochen, es sind nicht mehr 3 Wochen, es sind nur mehr 20 Tage, das irgendwie zu überstehen.
Ja, ohne auszufliegen. Zeit vergeht sehr schnell. Jetzt ist mittlerweile die Starterliste online. Finde ich auch sehr interessant, wirklich zu sehen, wer alles mit dabei ist beim Rennen. Knapp 400 Namen stehen auf der Liste. Also es ist ein sehr, sehr großes Starterfeld. Und ja, du nur eins noch, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast ein paar Online-Shops offen. Wir haben jetzt einmal den Hinweis gekriegt, ob es nicht irgendwie gut wäre, für lokale Händler ein bisschen mehr einzustehen und nicht diese Online-Shops oder so zu promoten. Ich muss sagen, gewisse Dinge kann man sich einfach online bestellen, die es beim Händler gar nicht gibt oder die halt wirklich sehr speziell sind, wie zum Beispiel meine Titanschrauben. Die habe ich in ganz Graz. Ich war in 2, 3 Heimwerker-Fachgeschäften und bei einem Metallschrauben- und Kugellager-Fachgeschäft, die haben das einfach nicht. Da ist mir nichts anderes wie bestellen überblieben. Und wir haben ja auch unseren Servicetermin beim gleichen Radgeschäft oder Radlmechaniker und da kriegen wir auch die Sachen, die er im Geschäft hat. Also wir sind jetzt nicht die Online-Shopper im großen Stile, aber gewisse Dinge, da führt irgendwie kein Weg vorbei.
Fairerweise muss man halt auch einfach sagen, dass man durch lokal kaufen die lokalen Händler einfach nicht mehr retten kann, sondern das ist einfach schon passiert. Die lokalen Radlhändler verdienen ja Geld mit Reparaturen und Service und nicht mit 4 Titanschrauben, da ist keine Marge drauf, das nimmt Lagerplatz weg, das ist so eine Nische und so speziell, das werden sie nicht haben und das gilt leider auch für, wenn es jetzt nicht einfach nur Verschleißteile sind, für fast alles andere auch. Also so gern wir den lokalen Fahrradhandel unterstützen würden, das machen wir eh. Nachdem wir beide keine großen Schrauber sind, oder zumindest wenn es wichtig ist, unser Bike in Oscars Hände geben, unterstützen wir es eh so.
Und ich muss sagen, ich kenne ja die andere Seiten. Wir haben selbst unseren Online-Shop und da stecken echte Menschen dahinter. Also wir sind ein 2-Personen-Unternehmen. Wir haben die Sachen bei uns, wir packen das ein, wir bestellen das, ich tue es signieren und so weiter. Und ich fühle mich jetzt nicht wie ein anonymer Großhändler, der einfach nur irgendwie Profit macht, sondern da steckt schon sehr viel Herzblut drinnen. Das heißt, nicht jeder Online-Shop ist böse. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Und bevor wir uns jetzt mit Details, die gar nicht so relevant sind fürs heutige Thema,
genau, verplaudern. Und ganz kurz noch, ich möchte noch ganz kurz sagen, es greifen alle, fast alle auf die gleiche Logistik zu. Das heißt, es ist fast egal, ob du jetzt beim Händler bestellst oder beim Online-Händler. Die Teile kommen aus einem riesigen Lager. Da werden dann für alle Online-Händler und für alle Offline-Händler aus dem gleichen Lager die Teile verschickt. Das heißt, entweder, wenn es lagernd gibt zumindest. Aber das war jetzt unser unser kleiner Exkurs dazu.
Ich möchte ganz kurz noch einmal darauf hinweisen, was ich letzte Folge schon gesagt habe, und zwar zwei Dinge. Am Samstag, am 12. Juli um 17.50 Uhr gibt es eine 45 Minuten lange Dokumentation über das Transcontinental Race von mir. Da wird auch über RAM und über die 24 Stunden ein bisschen berichtet werden, aber es geht halt wirklich schwerpunktmäßig über meinen Wechsel quasi zu den Unsupported-Rennen, und ich finde es halt echt eine große Ehre, eine Dreiviertelstunde auf ORF1, dass das gezeigt wird. Genau, da würde ich mich natürlich freuen, wenn viele, viele einschalten. Wer aus Nicht-Österreich zuschauen möchte, möchte nur den Hinweis geben, wir haben einen Werbepartner, der das dann auch ermöglicht. Muss man dann selber sich informieren, was das ist. Stichwort VPN, den kleinen Hinweis kann man geben, und das ist ja ganz legal. Und das zweite Thema ist der Kitzbüheler Radmarathon. Wir haben die Möglichkeit, einen Startplatz zu verlosen, und zwar meldet ihr euch bitte per E-Mail unter office@kitzbühlerradmarathon.at. Wenn ihr mit mir gemeinsam den Kitzbüheler Radmarathon fahren möchtet, schreibt kurz hin, warum ihr das tun wollt, wie viel Erfahrung ihr schon habt auf dem Gebiet, wie viele Kilometer ihr circa gefahren seid, und dann starten wir gemeinsam und fahren euer Tempo. Also da geht's nicht um eine Spitzenplatzierung, da geht's einfach um einen schönen gemeinsamen Tag in einer wunderschönen Gegend beim Kitzbüheler Radmarathon. Und wenn wir Glück haben, fährt der Flo vielleicht auch mit.
Genau, und ich wollte nur sagen, für Spitzenplatzierung ist dein Hinterrad das Falsche. Dafür hast du wahrscheinlich für den Schlussanstieg 20 Kilo zu viel.
Mindestens. Da könnte man dann mein Hinterrad verlassen und Flo deins nehmen. Ob das dann mehr Erfolg verspricht, ist die Frage.
Ja gut, also dann würde ich sagen, also falls jemanden mehr interessiert, wie unsere Vorbereitung gelaufen ist, was wir zum TCR zu sagen haben. Die Folge kommt, aber es ist nicht die heutige. Wir werden jetzt unseren heutigen Gast einmal reinlassen.
Ja, ich möchte ganz kurz noch sagen, wer heute zu Gast ist, und zwar jemand, den wir schon längere Zeit mitverfolgen, nicht nur weil er weltbekannter Wintersportler ist, sondern weil er auch schon öfters bei langen Radrennen dabei war. Und jetzt das erste Mal solo so eine Herausforderung in Angriff genommen hat, erfolgreich. Und ich glaube, es ist für uns beide ganz was Besonderes, dass heute der Benjamin Kadel zu Gast ist. Wir schalten jetzt noch Lienz.
Mich freut es ganz besonders. Danke für die Einladung. Es ist mega Ehre. Ich höre euch am Podcast schon mittlerweile spätestens wöchentlich, seit die weiß, ich fahre selber ein Ultrarennen. Mega spannend und super Inputs. Ich weiß jetzt, also theoretisch habe ich schon vor dem Start alles gewusst. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das Ultracycling-Buch. Ich habe euren Podcast gehört. Ich habe mir das RAM-Video auf YouTube angeschaut. Ich habe alles mit der Käsenhofer, ich habe alles habe ich mir reingezogen. Ich hab ein Studium hinter mir. Ich hab mich echt gut vorbereitet gefühlt.
Sehr gut. Und du hast das auch dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später in die Praxis umgesetzt. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu deiner Snowboard-Karriere kommen und zu deinen Ausflügen ins Fahrrad. Der Straps und ich, wir haben vorher kurz gerätselt. Wir haben die jedenfalls schon einmal beim Race Across Austria im Viererteam gesehen.
Flo, bitte. Uns darf der Fehler nicht passieren. Race around Austria, bitte.
Race around Austria, natürlich.
Das Race groß gibt es jetzt auch, ne? Das Racker.
Beim Race around Austria im Viererteam im Ziel feuchtfröhlich. Aber bist du das einmal oder zweimal im Viererteam gefahren? Wir waren uns nicht sicher.
Ich bin es dreimal sogar gefahren. Nur einmal ist uns das Begleitauto, ist Base Car direkt, also das wichtigste Auto, ist uns eingegangen am Sobot, weil der so langsam hinter uns nachgefahren ist. Und ihr kennt den Sobot, das letzte steile Stück rauf, ist er die Kühlung hinworden. Und wir haben dann aufgeben müssen, leider. Das war aber ja, ich habe es einmal ganz, da war ich quasi, das war mein erstes Ultrarennen überhaupt. Und beim dritten Mal sind wir sogar Vize-Staatsmeister geworden im Viererteam. Das ist zwar jetzt, sage ich mal, nichts wert, aber es war auf jeden Fall cool. Ich bin da mit Leo Hillinger gefahren und so, und wir haben echt voll andruckt. Wir sind da mit den Siegern mitgefahren, solange es flach war, waren wir richtig gut. In die Berg haben wir es leider verloren.
Aber du hast einmal ein Team gehabt, oder? Mit ÖSV-Kollegen, also mit dem Andi Goldberger, mit dem Christoph Sumann und Axel Naglich, stimmt das?
Ja. Genau, ja, richtig, ja.
Das ist uns allen in Erinnerung geblieben, deshalb, weil ihr habt so einen richtigen Nightliner als Begleitbus gehabt und wir sind da neben dem an der Tankstelle gestanden und haben gesehen, wie der rechts und links jeweils 400 Liter reingetankt hat, und das war einfach das ganze Budget, das Team Strasser gehabt hat, habt ihr in St. Georgen da reingetankt in diesen Nightliner.
Ja, na, das war mega cool, die ganze Sache. Wir haben immer so die Taktik gehabt, wir bleiben 4 Stunden draußen. Also das Zweierteam bleibt immer 4 Stunden draußen und wechselt sich so zwischen 10 Minuten und 20 Minuten immer ab, dass wir schnell vorankommen. Nur die anderen Teams haben dann schon so gearbeitet gehabt in dem Jahr, dass die ein eigenes Auto, das Base Car, hat als Schlafmöglichkeiten gehabt, und die haben die Möglichkeit gehabt, alle 4 Fahrer zum Beispiel über den Glockner zu bringen. Das haben wir nicht gehabt, weil wir haben gar nicht die Chance gehabt, mit diesem riesen Fahrzeug über den Glockner zu fahren, und haben dann außen rum müssen. Und da zum Beispiel, da haben dann nur 2 Leute quasi von Lienzweg über den Glockner fahren müssen und nicht 4, was für viel schneller gewesen wäre. Und da haben wir dann taktische, durch den Komfort, den wir gehabt haben. Also wir haben ja da, weiß ich nicht, 8 Schlafplätze drin gehabt, eine Küche, eine Lounge, wo wir sitzen haben können mit Tisch und so. Es war sehr, sehr elegant, aber hat uns taktische Nachteile gebracht in dem Fall.
Fangen wir jetzt vielleicht ein bisschen vorher an. Also wir alle kennen dich vom Wintersport. Und du bist 85 geboren und hast 2005 den Juniorenweltmeister gewonnen im Snowboard. Und seitdem hast du sehr, sehr viele Medaillen geholt und bist 5-mal Weltmeister geworden, warst 2022 Olympiasieger, hast 3-mal den Gesamtweltcup gewonnen und 3-mal den Parallelweltcup und insgesamt 22 Weltcup-Siege. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, du bist jetzt nicht mehr unbedingt du gehst nicht mehr als Nachwuchsfahrer durch. Und
da haben wir was gemein, oder?
Da haben wir was gemeinsam, ja. Aber wie ist es im Snowboard, in dem Sport? Ist es da vom Sportlichen her oder von den Anforderungen her, glaubst du, generell möglich, dass man länger absolute Top-Leistungen bringt? Weil ich denke zum Beispiel an die Claudia Riegler, der extrem lange Zeit in der Weltspitze war. Und sie war die älteste Weltcup-Siegerin, hat mit 45 Jahren einen Weltcup-Sieg geschafft und ist mit 42 Jahren Weltmeisterin gewesen. Und jetzt haben wir gedacht, kann man mit dem Sport längere Zeit so gut vorn dabei sein, oder sind das wirklich so Ausnahmeerscheinungen?
Ich glaube beides. Wenn du die Claudia kennst, also diese Einstellung, die diese Frau hat, dieses Mindset, dieses unbedingt das zu schätzen und das zu wollen, diesen Beruf auszuüben, das ist, glaube ich, einzigartig. Die haut sie im Riesentallauf, im Training auch schon, in der Vorbereitung im Herbst, die haut sie die Stangen runter, da brauchst du wirklich dicke Eier. Und die hat einfach das Mindset, die ist erst mit 16 Snowboarderin geworden, ist gelernte Haarschneiderin, Friseurin, und hat diesen Job auch praktiziert. Also sie weiß, wie es ist, jeden Tag aufzustehen und irgendwas für andere Leute zu tun, in dem Fall Haare zu schneiden. Und sie hat gesagt, das Leben, was sie jetzt führt, ist so viel besser wie alles, was danach kommen kann für sie, dass sie das so lange wie möglich machen will. Und mit diesem Willen, mit dem Ehrgeiz oder der Motivation, die das auch mit sich bringt, schafft die das irgendwie. Ich würde das jetzt nicht da releasen, ja, dass ich nur mehr eine Saison Snowboard fahre, aber ich werde nicht mehr sehr viele Saisonen auf mich nehmen. Ich kann mich einfach nicht mehr so sehr motivieren. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und auf der anderen Seite ist es so, das Körperliche, unser Sport ist kein Sport, wo du sagst, du musst der Stärkste sein, du musst der Ausdauerfähigste sein, du musst der Schnellkräftigste sein. Unser Sport ist ein Techniksportart und du brauchst sehr viel Gefühl. Du brauchst das Gefühl für die Kante, für den Schnee, wie viel Druck verträgt der Schnee in der Kurve, wann musst du die Kante freigeben, damit du beschleunigst. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die auch viel Erfahrung brauchen teilweise. Und ich glaube, das alles, wenn man das gern macht, und ich glaube, wir sind in einem neuen Zeitalter, wo sportliche Höchstleistungen, glaube ich, viel länger möglich sind wie nur vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Ja, es hat sich alles entwickelt, die Trainingswissenschaften, die Ernährung, unsere Lebensumstände, es hat sich alles so weiterentwickelt, dass man, glaube ich, sehr viel länger leistungsfähig sein kann. Und vor allem, wenn man es dann im Kopf auch noch hat und sein Leben lang sich auf sein, also dieses Longevity, was es jetzt gibt, dieses große Thema, gell, das macht ja ein Spitzensportler, ich sage immer zu mir, was Longevity, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich bin mein ganzes Leben, seit ich 10-jähriger Bärsch bin ich quasi vom Kopf her Profisportler und schaue mein ganzes Leben schon auf meinen Körper, schaue, dass es dem gut geht, führe keine Drogen zu oder tue übermäßig saufen oder weiß ich nicht, ich mache mein ganzes Leben, schaue ich schon, dass meinem Körper, dass er so leistungsfähig ist wie möglich und das irgendwann hat das Auswirkungen, ja. Und in dem Fall hat es einfach Auswirkungen, dass ich halt jetzt mit 40, sage ich mal, ich werde jetzt im Oktober 40, mir tut nichts weh, ich bin mega leistungsfähig, ich kann immer nur sicher im Training, wenn ich gescheit trainiere, mache ich Leistungssprünge wie ein Junger. Das alles ist da. Und wenn du dann die Motivation noch hast, wenn du noch Ziele hast, dann ist, glaube ich, alles möglich.
Bist ja dann
ja, faszinierend. Also.
Wir sind ungefähr im gleichen Alter und ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon jemals erzählt habe, aber ich bin in meiner Jugend auch Snowboardrennen gefahren, war 3 Jahre in einem Snowboard-Team und sehr gut. Vielleicht, wir sind wahrscheinlich sogar gegeneinander Rennen gefahren, nachdem wir fast gleich alt sind. Und okay. Ich habe da in Österreich echt 2 Saisonen lang echt jedes Rennen mitgenommen. Egal. Was ich sagen wollte, du bist dann wahrscheinlich auch diese zweite Generation der Snowboard-Profis nach dieser Professionalisierung, die habe ich hautnah miterlebt mit der Integrierung in die FIS, die nicht ganz so zu aller Zufriedenheit abgelaufen ist, weil meine großen Vorbilder damals, die waren zwar auch Profis, aber der erste Snowboard-Olympiasieger ist wegen Mariana disqualifiziert worden, der Martin Frey-Nadametz, mein absoluter Hero, ist von den Olympischen Spielen rausgeflogen, aus dem ÖSV geflogen, weil er im Hotel besoffen randaliert hat. Das war mehr so Rockstar-mäßig, muss man ganz ehrlich sagen.
Also das war sicher die erste Riege, da braucht man nicht lang drüber nachdenken. Aber ich würde auch schon sagen, dass selbst ein Frey-Nadametz war schon die Riege professionell. Da hat es davor noch Leute gegeben, die haben zum Beispiel die ersten Halfpipes, die hättest du einmal sehen müssen, die sind so hoch gewesen, die waren kniehoch ungefähr. Das waren die ersten Halfpipes in die 80er Jahre. Also das waren die Pioniere. Da hat es aber dann auch schon Weltcups gegeben und so, wie der Jack Burton noch gefahren ist und so Leute. Ja. Und dann der Frey-Nadametz und so, da hat es, wie gesagt, da hat es schon die ISF gegeben, also diesen Snowboard-Verband, und es hat Weltcups gegeben. Das war schon ein bisschen professioneller aufgestellt, aber ja, sie haben jeden Tag vor dem Rennen gesoffen und der am wenigsten gesoffen hat, hat gewonnen, so auf die Art. Ja, und der Frey war ein bisschen ehrgeiziger, glaube ich, wie alle. Der hat das gut kaschiert. Der hat, glaube ich, schon ein bisschen professioneller gearbeitet wie alle anderen, hat es aber natürlich nicht hergezackt und ist dadurch auch so erfolgreich gewesen. Und dann gibt's nur eine dazwischen, glaube ich, Generation bis zu mir, also so die Sigi Grabner, Dieter Krasnick, die Schoch-Brüder zum Beispiel. Ich glaube, da gibt's nur so Mathieu Bossetto zum Beispiel, einer der größten, ist ein Franzose, einer der größten Sportler bei uns im Snowboard-Sport. da gibt's nur so eine Riege dazwischen und dann komme ich, würde mich so als dritte Generation vielleicht bezeichnen, ja. Und ich muss sagen, ich habe schon das Ganze dann auf ein neues Level gehoben. Das sage ich auch voller Selbstvertrauen und voller Stolz, weil ich war einer, ich bin damals schon 7000 Kilometer Radl gefahren im Monat, im Jahr natürlich. Und das als Snowboarder, weißt du, wir steigen aufs Radl im April frühestens und beenden unsere Radlsaison mit August, September, ja. Und bin damals fast nur Mountainbike gefahren. Also waren 7000 Kilometer, waren nicht so wenig. Und hab damals schon viel mehr trainiert, träume ich sagen, wie alle anderen. Und hab dadurch auch die Rennen gewonnen. Wir haben damals 10 Läufe gehabt. Wir sind in die Snowboard-Schuhe von 8 Uhr morgens bis 3:30 am Nachmittag gewesen. Und da war ich einfach fit. Bei mir, je länger das Rennen gedauert hat, desto fitter war ich, desto leichter habe ich die Leute besiegt, ja. Und das haben die Leute aber dann irgendwann gecheckt und haben dann nachgezogen, ja.
Vielleicht ganz kurz dazwischen rein, weil es gut passt. Du bist Profi. Wie lang bist du schon Profi? Und wir sind in Österreich. Der ÖSV ist einer der reichsten Verbände. Aber kann man gut vom Snowboarden leben oder kann man vom Snowboarden leben, so dass man zumindest eine Karriere haben kann?
Ich glaube, alle, die regelmäßig gewinnen oder auf Stockerl fahren, haben ein überdurchschnittlich gutes Einkommen. Das würde ich jetzt einmal so sagen. Man muss sich natürlich auch ein bisschen verkaufen können, ja. Weiß ich nicht, da gibt's einen Christoph Strasser und dann gibt's, weiß ich nicht, einen Bialek, ja. So. Also es gibt Leute, die können sich verkaufen, die können aus dem, was sie leisten, eine Marke machen, die können Sponsoren an Land und können dann Profi sein. Und dann gibt's halt Leute, die kennen das weniger gut. Aber wir kriegen zum Beispiel, also wie angefangen hat es ungefähr so 7000 Euro Preisgeld gegeben für den Sieger. Mittlerweile sind es über 10.000 Euro. Also es gibt, du kannst allein, dass du im Weltcup vorne mitfährst, schon einmal ein gutes Geld verdienen. Und dann kommen eben nur Sponsorengelder dazu, Sporthilfe, Bundesheer, es sind ganz viele. Ich glaube, ich bin der Einzige in meinem Team, der Profisportler ist. Die anderen sind alle Berufssportler, die sind beim Zoll, bei der Polizei, beim Bundesheer integriert und haben dort ja ein monatliches Gehalt auch noch.
Ja, finde ich super interessant und zum Thema vorher mit Langlebigkeit quasi und im fortgeschrittenen Sportleralter noch so Leistungen bringen, würde ich nur sagen, das sieht man wirklich in vielen Sportarten, dass es mittlerweile auch, also im Tennis zum Beispiel jetzt Novak Djokovic 38, der Federer Nadal, die haben alle bis knapp 40 oder so Top-Leistungen gebracht und das hat es vor ein, zwei Jahrzehnten einfach noch nicht geben in der Art, weil auch die Regeneration und wie du gesagt hast, die Ernährung und das alles natürlich besser ist und besser erforscht ist und man einfach sieht, wenn man auf sich schaut, kann man sehr lang sehr fit, sehr gesund und damit, glaube ich, auch sehr glücklich sein und natürlich auch schnell snowboarden und schnell Radl fahren und was auch immer.
Ich glaube ja, dass da die Motivation tatsächlich der entscheidende Faktor ist. Ich glaube, dass zum Beispiel gerade aktuell jetzt ein Geraint Thomas, der die letzte Saison fährt, der kann immer nur, das ist ein Weltklasse-Radlfahrer, der kann absolut, hat er die Berechtigung, da im Pro-Peloton zu fahren, aber er will halt nicht mehr. Der ist schon, weiß ich nicht, 14 Mal die Tour de France gefahren. Jedes Mal das Gleiche gesehen und bei mir ist es im Snowboard-Sport genauso dasselbe. Weißt du, es ist ein Hamsterrad, es ist ein tolles Hamsterrad. Ich war 20 Jahre bin ich schon vertreten in diesem und es ist toll, aber in Wirklichkeit, wenn du dann alles erreicht hast, alle Ziele abgehakt hast, dann ist es schon der zweite Weltmeistertitel ist nicht mehr so toll wie der erste. Und bei den Weltcup-Siege, von denen will ich gar nicht reden, ich habe schon Rennen gewonnen mittlerweile im Weltcup, da bin ich durchs Ziel gefahren und habe gar keine Emotionen mehr gehabt, weil es einfach nicht mehr so besonders ist. Und ich weiß nicht, wie du das sechste Mal über die Ziellinie vom Ram gefahren bist und gewonnen hast. Ich weiß nicht, ob das nur so toll war wie beim ersten Mal.
Nein, das erste Mal ist einfach absolut unbeschreiblich, wie du sagst ja. Und beim Ram ist vielleicht trotzdem noch ein bisschen ein Unterschied, weil es ist einfach ein riesengroßes Unternehmen im ganzen Jahr. Und du bist doch das ganze Jahr im Prinzip am Vorbereiten, am Trainieren und am Organisieren. Das hat schon einen sehr, sehr großen Stellenwert. Es ist jetzt nicht so, dass ich 10 so große Rennen im Jahr habe. Aber natürlich, das erste Mal ist nicht mehr zu übertreffen von den Emotionen her. Und deswegen auch für mich jetzt dann irgendwann als Ram genug gewesen und deswegen jetzt so die Ansupporte trennen als neue Herausforderung und damit wahrscheinlich eher perfekte Überleitung zum Thema.
Du sagst das auch, oder? Du hast quasi keine Ziele mehr gehabt im Supported-Bereich, keine großartigen mehr und bist deswegen in eine andere Schiene gewechselt.
Ganz genau.
Und in meinem Sport ist ja das nicht möglich. Ich bin entweder ich fahre Weltcup oder ich fahre nicht mehr Weltcup. Da gibt es nichts anderes. Im Radlsport ist das ein Wahnsinn. Der Alvan Lacata ist zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, der wohnt auch da in Lienz, ist drei- oder vierfacher Marathon-Weltmeister. Und ja, jetzt fährt er halt nicht mehr Mountainbike-Marathon, jetzt fährt er Gravel-Rennen. Er hat sich einfach umorientiert, fährt eine andere Sparte, fährt dort dann nicht mehr ganz vorne mit. Aber im Radlsport ist halt auch so viel Geld drin, dass es auch reicht, wenn du irgendwie eine Ikone bist und da deine Platzierungen da fährst. Das gibt's alles im Snowboard-Sport nicht. Da bist du entweder im Weltcup oder du fährst eben nicht.
Ich meine, du könntest noch die Esther Ledetzka machen und Ski Alpin gewinnen.
Wir lachen drüber, aber ich habe mir das tatsächlich schon ein paar Mal überlegt, aber das war ein steiniger Weg. Da fängt es an, dass du FIS-Rennen fährst als Skifahrer. Ich bin kein schlechter Skifahrer und ich glaube, ich kann mit der ganzen Erfahrung und so, ich bringe sehr viel mit. Aber man stellt dir vor, du stehst da als Olympiasieger bei einem FIS-Rennen am Start mit Startnummer 150, hast irgendwelche Bedingungen am Schnee, Löcher, Wandeln, keine Ahnung, hast null Chance gegen die Jungen, die da bei Startnummer 1 bis 15 fahren und musst die dann über Jahre, ja, vorkämpfen. Und so viel Jahr habe ich auch nicht mehr. So weit ist Longevity auch noch nicht vorgeschritten. Dann ist es noch Sinn macht.
Ja, also es liegt natürlich auf der Hand der Vergleich, aber es gibt noch einen viel besseren Vergleich, finde ich. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, der Sportlerin, aber die hat in einem Jahr, weil sie da den olympischen Zyklus dann getauscht haben, im gleichen Kalenderjahr Sommer- und Winter-Olympische Medaillen geholt, und zwar auf der Bahn, beim Radfahren und im Eisschnelllauf. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu deiner Radkarriere. Ich meine, da werden wir wahrscheinlich jetzt, so viel kann ich vorwegnehmen, auch keine olympischen Hochleistungen mehr erwarten können von dir.
Also beim Radfahren, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie die Chance gehabt, im Ausdauersport eine ganze Saison durchzutrainieren. Ich bin noch nie einen Winter Radl gefahren. Also ich kriege zum Beispiel, wenn ich viel aufs Radl komme, von Jänner bis März, kriege ich 800 Kilometer zusammen. Mehr geht sich einfach nicht aus. Wir sind am Reisen, wir sind am Snowboarden. Ich kann mich nicht großartig belasten, wenn ich dann auf den Schnee gehe, weil das merkt man. Wenn ich zum Beispiel da V2 Max-Intervalle trainiere am Vortag und dann am nächsten Tag am Schnee gehe, kann ich nicht auf dem Level snowboarden, wie ich sonst könnte. Beim Snowboarden, das ist ja so speziell, du kannst nicht zum Training gehen beim Snowboarden und sagen, heute mache ich ein Grundlagentraining. Snowboarden in den Stangen hast immer, du bist immer auf 100%. Kognitiv und auch körperlich. Und du kannst nicht sagen, du fährst jetzt nur 80% oder 70% oder 50%, weil das bringt halt nichts. Also das ist schon so ein Eigenart von der Sportart zum Beispiel, dass du immer, wenn du Training hast, dann musst du 100% fit sein, weil sonst bringt es nichts. Und dadurch ist das restliche Training sehr reduziert.
Man kennt es ja von Skifahrern oder Fahrerinnen, dass ihm quasi in der Übergangstrainingszeit viel in der Kraftkammer trainiert wird und auch viel am Radl. Das ist gerade durch den Hermann Mayer zum Beispiel ist das dann so populär geworden. Wahrscheinlich davor auch schon gemacht worden, aber da ist es halt groß zum Thema geworden. Wenn du jetzt sagst, Stand heute, du hast gesagt, du bist als Snowboarder natürlich noch aktiv, aber jetzt hast du beim Radlfahren ein neues Level irgendwie erreicht. Ist es immer noch sozusagen Sommertraining für den nächsten Snowboard-Winter oder hast du jetzt schon den Fokus stärker aufs Radlfahren gelegt als sonst? Und hast gezielt jetzt sagen wir für das Rennen, über das wir reden werden, trainiert?
Vielleicht Römer, weil der Flo probiert schon seit zweimal jetzt das ein bisschen so aufzuziehen, dass ich von meinen Anfängen vom Radlfahren rede oder dass wir so in das Reinkommen vom Radlfahren oder wie ich zum Radlfahrer geworden bin oder warum ich so affin bin, was das betrifft. Als Zehnjähriger habe ich angefangen zum Radlfahren und dann bin ich so 45 Minuten Runden gefahren und dann habe eine U15 Lizenz gehabt und bin in Niederösterreich die ganzen Apple Cup hat das damals geheißen, es waren so Cross-Country-Rennen. gefahren und wie dann wie der Schulwechsel gekommen ist von der eigentlich als Zehnjähriger schon damals, hat mich das Radlfahren so begeistert, dass ich eigentlich zur Mama gesagt habe, wie schaut's aus, kann ich nicht Radlfahrer werden? Und es war damals Skifahren, wo ich schon mit den Skifahrern mittrainiert habe. Und es war Snowboarden, was mich total begeistert hat, seit der ersten Kurve. Und dann war das Mountainbiken. Und wir haben einfach den Weg vom Mountainbiker nicht gesehen. Meine Mama hat null Affinität zum Radsport. Die hat nicht gewusst, zu welchem Trainer, wie trainierst du, wie soll die Reise, wohin soll die Reise gehen. Und Snowboarden war damals schon in meinem Leben. Und da habe ich gesagt, okay, das ist geiler wie Skifahren. Und beim Snowboarden wissen wir einen Weg. Da gehst du in diese Hauptschule in St. Pölten, da gibt es einen Lehrer, der hat ein eigenes Snowboard-Team und dann wird die Reise dorthin und weitergehen. Ja. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann Snowboarder geworden bin in Wirklichkeit. Ja. Ich hätte dann als Zehnjähriger so auch schon Ambitionen gehabt, Radfahrer zu werden, rein vom Kopf her. Und ja, dann hat sich das, dann bin ich einfach in meiner Jugend, war meine zweite Leidenschaft, seit ich 10 Jahre alt bin, ist Radfahren. Immer schon. Ich bin als 19-Jähriger bin ich als jüngster Starter bei der Salzkammer gut drauf beim 200er am Start gestanden. Bin damals, glaube ich, gefinisht als 22. von über 300 Fahrer. Und also einmal Hölle und zurück, das waren 200 Kilometer Mountainbike mit 7000 Höhenmeter, wer das nicht kennt. Bin dort auch dreimal am Start gestanden. Und so hat sich das, ja, das war immer neben Snowboarden, das hat sicher lang keiner gewusst, aber neben Snowboarden war das Radfahren immer schon ein großer Teil meines Lebens.
Jetzt haben wir gesagt, du bist schon beim Racer und Austria ein paar Mal dabei gewesen, im Viererteam. Und jetzt hast du dich entschieden, dass du heuer das erste Mal solo so ein großes Rennen in Angriff nimmst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gehört hätte, der Benny Kadel fährt heuer ein Ultraradlrennen solo, hätte ich mir sicher gedacht, naja, das wird das Race Around Austria werden, weil du kennst ja schon die Strecken, das ist ja schon gefahren, das ist eine super große Herausforderung. Aber du bist was anderes gefahren, du bist nämlich ein unsupported Rennen gefahren, nämlich das Monaco di Baviera Classic, was je nach Route 1300, 1400 Kilometer ungefähr lang ist. Warum war es zum Beispiel jetzt ein unsupported Rennen und nicht etwas, das du schon unter Anführungszeichen kennst?
Ich habe so einen verrückten Freund, der ist 66 Jahre alt. Und mit dem Typen habe ich eigentlich angefangen, der hat mich das erste Mal am Gardasee mitgenommen, so einen 5 Tage runter und so. Das waren meine ersten quasi Hobby-Radcamps, ja. Und der hat mich auch zum Race Around Austria gebracht, denn das war auch den Seite. Der hat mich damals zur Salzkammer gut drauf gebracht, weil der ist dort 10 Mal gestartet. Und ja, vor 2 Jahren, mitten im Kampf um meinen Gesamtweltcup-Sieg vor 2 Jahren, schreibt er mir auf einmal, das war ein Rennen für uns. Und er ist schon das Radtag gefahren, er ist schon das Race Across Italy gefahren, er ist die, wie heißt das da oben, das Mittelgebirgsklassik ist er gefahren letztes Jahr. Schon sehr, sehr viel Erfahrung auch im Unsupported und im Supported-Bereich. Und er schreibt mir das mitten in der Saison. Und ich war so, wenn jeder, der mich kennt, weiß, wenn mein Fokus auf was liegt, ich habe nicht einmal, weiß nicht, ich kann nicht einmal mein Kleiderkosten aufrahmen in der Zeit, weil ich bin so im Tunnel drin, ich vergiss Termine, ich kann nicht telefonieren, nichts. Ja. Also wenn es um ganz wichtige Sachen geht, unser Gesamtweltcup-Sieg, das kommt nicht alle Jahre vor. Dann ist das der Fokus so stark, dass ich links und rechts kann. Und dann habe ich das abgewehrt, habe gesagt, hey, lass mich in Ruhe mit dem, ich kann jetzt über das nicht nachdenken. Und natürlich, ganz klar, hat es angefangen bei mir zum Arbeiten im Hirn, ja, so nebenbei. Und dann habe ich einfach im Sommer, letzten Sommer dann gesagt, oder letzten Frühjahr habe ich gesagt, so, jetzt habe ich Zeit. Wann ist die Anmeldung? Im Anfang Dezember habe ich gesagt, super Richie, da bin ich in China. Du machst die Anmeldung für mich, weil ich bin nicht da. Und das ist so eine Anmeldung, da haben 99 Startplätze und die sind so, da musst du wie bei einem Konzert, du musst da dabei sitzen und sofort einer der ersten Seite, der sich anmeldet, sonst sind die Startplätze weg. Ja, und so hat er mich, war das eigentlich dann klar, okay, er meldet mich da an. Und dann war im Dezember klar, ich war beim Monaco di Baviera angemeldet zu einem Ultraradrennen, was völlig außer meiner Vorstellungskraft liegt, dass man weiß ich nicht, wie viele Stunden am Tag Radl fahren kann und das jeden Tag und dann nichts schlafen und das ist völlig gestört. Ich habe es mir nie vorstellen können. Ich habe mir meinen Olympiasieg vorstellen können, aber das habe ich mir nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Und dann war so mein erster Plan, ihr dürft mich ruhig unterbrechen, gell? dann war so, mein erster Plan war, weißt du was, Benji, du bist der Typ, du brauchst viel Schlaf. Du schlafst gern und du schlafst da sehr früh. Ich gehe mit meinen Kindern schlafen, wenn die um 8 Uhr schlafen gehen, lege ich mich hin und um 8:30 bin ich auch im Bett. Ich bin ein Typ, ich hasse die Nacht. Ich mag nicht einmal, ich bin ein Daydrinker, ich mag nicht einmal fortgehen in der Nacht, nix. Ja, also ich bin wirklich, ich liebe den Tag und ich liebe die Sonne und ich hasse die Nacht. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Benji, du machst 5 Stunden Pause in der Nacht. Du machst 4 Stunden schlafst, so wie der Strasser das immer sagt, und dann eine halbe Stunde zum Schlafen gehe, eine halbe Stunde aufstehe. Was extrem wenig Zeit ist, bin ich draufgekommen, wenn du nur was essen sollst und so weiter und das organisieren und hinkommst zur Rezeption und die nicht wissen, was jetzt da anfangen sollen, weil die sind total gechillt, bis du kommst und sagst, du wirst jetzt alles innerhalb von 5 Minuten haben. Und dann war der erste Plan war so, 5 Stunden Pause. Jeden Tag 5 Stunden Pause. Das kommt mir irgendwie gut vor mit 4 Stunden Schlaf. Das geht, das hat man manchmal so auch, wenn man irgendwie einen frühen Termin hat oder so, hat man auch nur 4 Stunden Schlaf. So haben wir gedacht, das habe ich schon mal gemacht, das ist möglich. Und dann habe ich gehört, der Sieger vom Vorjahr hat 3x 20 Minuten Powernap gemacht letztes Jahr und hat dann 3 Tage irgendwas braucht da oben auch. Und haben wir gedacht, was Benji, schaffst du da? Machst nur, du fährst so lang, du machst das wie eine lange Ausfahrt, wenn du müde bist oder du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr. Auch wieder angelehnt auf deine Anekdoten mit auf einmal im Graben gelegen mit Sekundenschlaf und so, habe ich gesagt, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Wenn du müde bist, legst du irgendwo hin, draußen natürlich, weil es ist eh wurscht, 10 Grad und nass, komplett durchgeschwitzt, schlaft man gut draußen, legst dich hin, schlafst 20 Minuten, fährst weiter. Und ja, den Plan habe ich dann relativ bald ad acta gelegt.
So, jetzt nehmen wir bitte dein Angebot an, weil du gesagt hast, wir können dich gerne unterbrechen. Ja. Zuerst, ich habe jetzt mich informiert, gell? Monaco, die Baviera Classic. Ich habe das zuerst nicht so wirklich kennt, ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe mich nicht so damit beschäftigt und immer gedacht, okay, die Strecke wird von Monaco gehen bis Bayern. Das wäre irgendwie das logische Verständnis. Dann habe ich gesehen, nein, das Start und Ziel ist in München und dann habe ich mal recherchiert, mit Flo habe ich vorher auch schon geredet. Der Flo hat gesagt,
ich habe das, also ich habe das
Rennen gekannt, das so?
Aber ich habe die, woher der Name kommt, das hast du.
Ja genau, das habe ich voll lustig gefunden, weil es nämlich echt interessant ist. Das ist ein italienisches Wort und auf Italienisch heißt Monaco übersetzt ins Deutsche München. Und nachdem es quasi das echte Monaco gibt, sprich Monte Carlo und das andere Monaco, sprich das München in Bayern, ist das einfach die Bezeichnung, das München, das in Bayern liegt. Monaco, die Baviera. Das ist die Erklärung dazu. Und das hat nichts mit dem kleinen Zwergstaat Monaco zu tun.
Genau, und ich weiß das auch erst, seit du es gesagt hast. Ich habe die Leute wirklich, das habe ich sehr oft erklären müssen, dass das in München startet und nichts mit Monaco zu tun hat. Und es ist generell, glaube ich, ein Rennen, was sehr viel Erklärungsbedarf hat. Der Name ist schon mal komisch. Und dann, es gibt bei diesem Rennen 10 Checkpoints. Es ist eine vorgefertigte Route. Also du fährst noch einen GPS-Plan. Du brauchst nicht deine Route selber planen. Und es gibt 10 Checkpoints. Aber um positiv dieses Rennen zu beenden, brauchst du nur 2 Checkpoints zu machen. Deswegen liegt die Strecke ja zwischen 1200 Kilometer und ein bisschen was und 1500 und ein bisschen was Kilometer und 25 oder 22.000 Höhenmeter und 30.000 Höhenmeter. Und eben der Richard hat zu mir gesagt, weißt du was, nachdem der schon so viel gemacht hat, ist der zu mir gekommen und hat gesagt, das machen wir so, wir fahren da die 2 Checkpoints, weil das wird so schon eine Riesenaufgabe. Und ich habe mir gedacht, wenn der das sagt, dass das eine Riesenaufgabe wird, der schon so viel Erfahrung hat in dem Bereich, habe ich mir gedacht, okay, passt, Benji, jetzt wollen wir es nicht übertreiben und wir fahren das auch mit 2 Checkpoints. Und dann hat es nur einen Hintergrund gehabt, ich verstehe nicht als Rennfahrer, warum ich nicht ein Rennen, was ich so schnell wie möglich beenden will, auch so schnell wie möglich beende. Und deshalb nur 2 Checkpoints fahren. Und,
genau, ich habe da nämlich auch am Anfang überhaupt nicht kapiert, wie das funktioniert. Ich habe beim Dotwatchen gesehen, vielleicht nur zur Erklärung zusätzlich, es ist eine riesengroße Runde, also von München fährt man nach Süden, eine große Schleife durch die Alpen und durch die Dolomiten und diese 10 Checkpoints sind eigentlich alles Sackgassen, wie zum Beispiel das Kitzbüheler Horn oder die Edelweißspitze, weil die Strecke geht über den Großglockner drüber und dann kannst du die Edelweißspitze rauf und runter fahren oder das Kitzbühelhorn rauf und runter. Und ich habe mir auch gedacht, zwei sind notwendig. Da nehme ich natürlich die zwei leichtesten oder die zwei kürzesten. Und da ist zum Beispiel die Edelweißspitze natürlich, das ist kein großer Umweg. Wohingegen der Gavia Pass zum Beispiel in Italien, das ist schon ein richtiger Brocken.
Und da denke ich mir, ja, wenn du vor das allem von kennst. Der falschen Seite. Also ich habe die Route gerade offen. Ich fahre gerade mit dem Geist. Ich hätte natürlich, wenn ich nur zwei nehme, hätte ich die zwei am Gardasee genommen. Weil das ist irgendwie aufgelegt. Du hast zwar da von Trento den einen Berg, aber dann hast du die zwei Checkpoints direkt am Gardasee und dann hättest deine zwei Checkpoints eigentlich schon. Die hätte ich genommen. Welche habt ihr genommen?
Genau, das ist auch so eine Eigenheit, dass es in Dorvole quasi war, Checkpoint 5 und 6, was jetzt nicht
drei, bestimmt, drei und aber vier, auf jeden Fall genau, war in Dorvole
3 also und 4.
Direkt genau. In Dorvole und auf der Straße, wo du sowieso aus Dorvole wieder raus musst.
Genau, also du bist quasi aus dem Val di Sole rausgekommen, bist nach Trento gefahren und in Trento bist du dann, bin ich gleich wieder abgebogen Richtung, darauf Richtung Levico Terme. Und dann hat es eine 100 Kilometer Schleife gegeben zum Gardasee und wieder nach Trento zurück, die zwei Checkpoints enthält. Und diese zwei Checkpoints sind natürlich super, weil sie quasi mit einem Ort verbunden sind. Das heißt, du fährst die 100 Kilometer Schleife und hast gleichzeitig zwei Checkpoints und brauchst dann nirgends mehr hinfahren zusätzlich. Aber 100 Kilometer plus ein Berg ist mir mehr vorgekommen wie auf die Engalm, die 23 Kilometer so auf 400 Höhenmeter. Also es war so eine schleichende 3-4% Straße in ein Tal rein, ins Karwendelgebirge und wieder raus. Also habe ich da einmal, sagen wir, 46 Kilometer Umweg plus die Edelweißspitze, wo wir wissen, das ist Viertelstunde auf, 5 Minuten aber fertig und habe auch zwei Checkpoints. Also das war meine Überlegung.
Aber war das von...
Was hätte der Straps gemacht? Das hätte mich eher interessiert, ja, unsere Erfahrung da hier.
Ich hätte das Gleiche gemacht. Natürlich die zwei schnellsten Checkpoints, das hätte ich mir zuerst angeschaut, wo sind die schnellsten Checkpoints, und dann habe ich aber beim Beobachten des Rennens gesehen, dass es manche Leute gibt, die fahren alle Checkpoints, und dann habe ich in der Wertung gesehen, wenn du vorne sein willst, wenn du um einen Sieg fahren willst, musst du alle fahren. Das heißt, wenn du nur zwei fährst, sprich das, was im Regelwerk das Minimum ist, dann bist du in der Wertung relativ weit hinten, weil zuerst die Anzahl der Checkpoints gewertet wird und dann erst die Zeit. War das vor dem Rennen allen klar oder war es nur als Zuschauer auf der Webseite schwer zu verstehen?
Ich denke mal, dass die Teilnehmer haben das gewusst, aber es war unheimlich schwer für die Dotwatcher, das zu checken, warum ich jetzt zum Beispiel an erster, zweiter, dritter Stelle bin und trotzdem im Ranking 54. Das ist sehr undurchschaubar gewesen, aber wie, ich kann also zählen dann als erstes die Checkpoints. Machst du 10 Checkpoints? Alle, die 10 Checkpoints machen, sind einmal in der Rangliste vor allen, die 9 Checkpoints machen. Und die sind wiederum vor denen, die 8 Checkpoints machen. Das heißt, ich war im Gesamtranking ganz weit hinten, bin aber als Dritter über die Ziellinie gefahren. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, aber das für mich völlig unentscheidend war, was für einen Platz ich da mache, sondern für mich das sowieso unvorstellbar war, dass man das überhaupt schafft und für mich so Try and Error war. Und schauen wir mal, wie das überhaupt funktioniert. War mir nur wichtig zu finishen. Das war mir das Allerwichtigste, was ich am ersten Tag, ich weiß nicht, ob du auf Instagram meine Reels geschaut hast und so, oder das ein bisschen verfolgt hast. Ich war ja sehr, 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 sehr knapp am Aufgeben.
Ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ich hab zum Beispiel diese Story von dir gesehen, wo du gesagt hast, du fährst auf Schotter, es ist finster und du schiebst jetzt die Hitten bis ins Ziel und du warst kurz einmal sehr verzweifelt und hab immer gedacht, ob die Strecke da quasi korrigiert worden ist unterwegs oder ob du improvisieren hast müssen oder ob das geplanterweise eine Schotterpassage war.
Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Als einer, der die Strecke nur selber plant, so wie du, also das, du fährst, ich kenne alle Radwege von München bis nach Trento oben über den Stelvio, egal wohin, und wieder zurück über die Dolomiten. Ich kenne jeden Radweg, wir sind jeden Radweg gefahren und ihr kennt Radwege, die gehen in jedem Tal kreuz und quer. Die fahren ja und die gehen rauf und wieder runter. Total sinnlos. Daneben geht die Straße und du denkst, warum fährst du jetzt 300 Meter, querst du das Tal, fährst 50 Höhenmeter ganz steil bergauf, fährst gleich wieder 50 Höhenmeter ganz steil runter und querst dann die Bundesstraßen 100 Meter später wieder und fährst wieder 300 Meter in die falsche Richtung. Und so ist es das ganze, die ganze Zeit gegangen. Das war echt. Und dann haben sie uns teilweise eben auf so Abkürzungen geschickt, die eben Schotter, da habe ich ein Bild, da sind solche Steine gelegen, da haben wir eine Flussdurchfahrt gehabt und 100 Meter daneben war die Bundesstraße. Und mein Freund, der Ritsche, wir haben dann telefoniert, der war ja auch im Rennen, hat gesagt, hey, bist du das auch gefahren? Sag ich, ja, ich bin das auch gefahren. Das war ein Wahnsinn, das war quasi unfahrbar. Und er hat gesagt, ja, er hat dort getragen, aber das war nicht 100 Meter lang, das war sicher ein Kilometer. Also allein, was er da Zeit verloren hat, weil er das da getragen hat. Ja, nein, das muss man, darf man sich einmal geben. Das war einmal ein Rennen, das war eine spezielle Herausforderung, Radweg-Experience.
Wie war es von den Nerven her? Ich meine, jetzt, du hast gesagt, du hast am Anfang schon kurz beim Aufgeben, hat das ein bisschen mitgespielt, weil ich kenne das halt, wenn du, ohne dass das vorher wirklich so am Schirm hast und du fährst dann so viele Radwege, das ist halt extrem frustrierend. Es ist wirklich, das nimmt da den Spaßfaktor komplett weg, wenn du in der falschen Stimmung dafür bist.
Ja. Es war Gott sei Dank schon klar, weil die Strecke war ja vorgeplant und es war klar, dass wir alle Radwege fahren. Also das heißt, ich habe mich irgendwie mental schon darauf eingestellt, dass das einfach so sein wird, was ja auch so sinnlos ist, das Runterbremsen und von null wieder losstarten mit einem 15 Kilo Garm. Ist alles mühsam. Aber man stellt sich dann irgendwie darauf ein. Und warum ich fast aufgegeben habe, war, ich bin die ersten 8,5 Stunden 270 MB gefahren. Ich bin gefahren, das wie ein Marathon quasi. Ich habe 120 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen. Ich habe mehrheitlich Gels gegessen und 60 Gramm Kohlenhydrate in der Flasche plus 60 Gramm aus Gels. Und bin mir dann trotzdem irgendwie ein bisschen leer gefahren und hab dann, ich weiß gar nicht eben, ob es die Gels dann waren, ich hab dann schon im Magen ein bisschen gespürt und so, weißt du, man kriegt dann so Schluck auf nicht so aufstoßen und so. Man merkt, es geht dann ein bisschen schlechter, es hat dann auch 40 Grad gehabt, brutal, es hat immer über 40 Grad am Tacho gehabt, das war ein Wahnsinn, die Tage waren ja so heiß und dann weiß man, dass man da auch weniger Kohlenhydrate gut vertragt und so und dann bin ich stehen geblieben und ich war ein bisschen leer. Und habe mir gedacht, weißt du, was jetzt eine gute Idee ist? Ich kaufe mir jetzt ein Gurkenglasel und so This is Food, kennt das wer? Das ist jetzt keine Werbung, weil wir kriegen eh kein Geld dafür, aber das ist so eine Trinknahrung mit 500 Kalorien, mit sehr viel Fett, mit Milch, also der Hauptanteil ist Milch. Und ich habe mir gedacht, das schieße ich mir jetzt rein, weil 500 Kalorien auf einmal ist einmal super, das füllt mir wieder die Tanks auf und dann trinke ich noch das halbe Gurkenglasel und isse noch 4 Gurken dazu und dann war es aus. Ich glaube, dass das, und das war irgendwo heraus, Einfahrt Richtung Reschenpass. Und ich habe dann, also nach dem Stopp habe ich nichts mehr runtergebekommen. Mir war schlecht, ich habe nichts mehr essen können, keine Gels mehr, nichts mehr. Und ich bin da aufs Stilfsjoch verreckt. Das Stilfsjoch hat 42 Kehren und ich bin bei jeder dritten Kehre gestanden und habe nicht mehr gewusst, ob ich es aufschaffe. Und weißt du, dann war es schon abends, da war es schon Richtung 10 Uhr abends und so. Ich habe 6000 Höhenmeter in die Füße gehabt, 370 Kilometer bin ich an dem Tag gefahren. Also ich bin noch nie so viel Höhenmeter, noch nie so viel Kilometer in der Kombi und war einfach am Ende. Und dann habe ich übrigens meine 20 Minuten Powernap draußen schlafen Regel aufgegeben und bin dann nach Bormio runtergerollt, habe mir dort ein Hotel gesucht und war um 10 Uhr im Hotel und habe dann um 5:27 Uhr war es, glaube ich, habe ich meiner WhatsApp-Gruppe geschrieben, das war Familie und Freunde, habe ich geschrieben, es tut mir leid, ich muss aufgeben, mein Magen macht nicht mehr mit. Ich habe mir da am Abend eine Riesenportion Nudeln bestellt, ich habe, glaube ich, 3 Nudeln gegessen, das war mir so peinlich, weil ich gesagt habe, ich will extra eine große Portion Nudeln, habe nichts runterbekommen. Und eine halbe Stunde später, dazwischen habe ich auf den Tracker geschaut und habe gesehen, boah, da schlafen welche, da haben es manche über die Nacht gar nicht über den Stelvio geschafft und ich bin eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Und dann habe ich mir gedacht, na, mein Morgen geht es jetzt immer besser, geht immer besser. Und habe gedacht, weißt du was, Benji, steigst aufs Radl auf, fährst weiter. Und dann habe ich eine halbe Stunde später in meiner Gruppe geschrieben, so der Burschen, ich bin wieder am Weg. Und habe mich dann wieder aufs Radl gesetzt und bin Richtung Mortirolo unterwegs gewesen. Und von dort weg, muss ich sagen, ist mir jeden Tag Also in was für ein State of Mind man da reinkippt. Das ist, ich kenne das, ich bin schon die Bike Transalp gefahren und so, also so 7 Tagen Etappenrennen und so, wo man auch denkt, man kann nicht jeden Tag ein Rennen fahren. Aber irgendwie ist das möglich. Und bei diesen Ultrarennen, irgendwie fällt man da, da ist ja dann euer Experience, die höre ich mir dann gerne an, man fällt da in so einen State of Mind rein, dass es völlig normal ist, dass du um 3 in der Früh aufstehst und die jetzt einen kalten Toast geschwind einschirbst vom Vortag, die aufs Radl setzt und weitertrittst. Das ist so unglaublich und gleichzeitig so wunderschön. Also das ist diese, ich bin so dankbar für diese Erfahrung, wirklich. Ich bin total wirklich jetzt noch geflasht. Mir ist ja dann jeden Tag gut gegangen. Ich bin dann einmal noch am Glockner ein bisschen eingegangen, weil es so richtig heiß war. Da war es mir eigentlich nicht schlecht gegangen. Es war einfach so unendlich heiß. Aber sonst ist mir alle Tage wirklich super gut gegangen. Ich habe gut geschlafen. Ich bin immer vor dem Wecker aufgewacht. Lauter so Sachen. Also wirklich, wirklich geil. Schöne, schöne Erfahrung.
Ja. Großartig. Das ist sehr cool, ja. Also das hast du jetzt auch einfach wirklich gut beschrieben, was das so besonders macht, dieses Ultra. Und das ist dann nochmal unsupported, nochmal ganz was anderes wie supported oder in einer Staffel. Das kann man irgendwie gar nicht so recht vergleichen.
Ja, und einfach die Erfahrung selber zu erleben, dass noch so arge Tiefs trotzdem wieder Phasen kommen, was deutlich besser geht. Das kannst du in dem Moment, wo du am Stelvio stehst und absteigen musst, und irgendwie kämst, dass du überhaupt diesen einen Berg noch irgendwie schaffst, kannst du dir nicht vorstellen, dass es 3 Tage später plötzlich leicht geht und dass du gut gelaunt bist und dass du Energie hast. Das ist einfach, das muss man irgendwie einmal erleben. Das kann man so schwer sich vorstellen, was der Körper und der Geist alles aushalten können.
Ja, du sagst das. Es ist wunderbar. Also wenn man sich traut, diese Experience zu machen, es ist einfach, da sieht man mal, was der menschliche Körper und der Geist möglich ist zu leisten. Das ist außergewöhnlich, wirklich. Es ist schön zu wissen jetzt. Also für mich ist es wunderschön zu wissen, jetzt, wenn ich aufs Radl steige und ich war natürlich nach dem Rennen müde und dann bin ich wieder ins Training eingestiegen und dann hast du vielleicht ein bisschen müde gefühlt und dann hast du es verglichen mit diesen unglaublichen Tiefs, die du gehabt hast bei den Ultrarennen und hast du gedacht, Benji, ist ja lächerlich. Fährst eine halbe Stunde, geht's da eh wieder gut und du kommst mit einem Lachen heim nach 2-3 Stunden und fertig. Also wirklich, es ist ganz ein anderer Reiz. Man hat ganz eine andere Einstellung auch zu Müdigkeit oder zu einem Training, was einem schwerfällt. Das verändert viel.
Du bist ja auch kein Leichtgewicht. Also der Flo und ich sind glaube ich, irgendwie ähnlich. Der Mortirolo, gell, was du das angesprochen hast, der ist schon ein brutaler Hunsberg, oder? Das ist eine richtige Sauerei, wenn man dort drauf fahren muss, weil der ist einfach nur steil, null Panorama, überhaupt nicht schön, einfach nur ein Wald, Straßen, permanent 10-15% und über 1000 Höhenmeter durchgehend. Ich glaube 1300 sogar.
Ich muss sagen, ich war dort so geflasht, dass ich wieder fahre und dass es mir gar nicht so schlecht geht. Das war ja nach meinem tiefsten Tief dann wieder quasi. Ich bin dann runtergerollt von Bormio Richtung Anstieg Mortirolo. Da geht es eher nur bergab. Das war ein super Start wieder in den Tag. Und es hat schon gedämmert. Ich war ja an dem Tag von 22 Uhr bis um 6 Uhr, wie erst das Hotel verlassen. Ich habe gesagt, in einem Reel auf Instagram habe ich gesagt, das ist ein Wellnessurlaub. Ich habe 8 Stunden quasi Stopp gehabt. Das macht keiner auf einem Ultrarennen normal. Und dadurch ist mir aber auch wieder richtig gut gegangen und ich habe den Mortirolo sehr gut in Erinnerung. Ich bin den zum ersten Mal von der Seite gefahren. Ich kenne den nur von der anderen Seite und er ist wirklich, wirklich außergewöhnlich steil und grausig und dann auch lang und du kommst ja nie über die Waldgrenze in Wirklichkeit hinaus. Also du fährst da immer irgendwie im Wald hinauf. Es ist ein schierer Berg, genauso schier wie der Zoncolan, der ist ähnlich, da ist nur ganz oben, die letzten 100 Höhenmeter sind wirklich wunderschön, aber der Zoncolan, würde ich sagen, ich weiß nicht, bist du den schon mal gefahren?
Ich kenne den, ich habe auch die Route geschaut, ich bin auch von der Seite gefahren,
ja.
Den fährt man halt mit einfach nur, weil er iconic ist, er ist unglaublich steil, man ist lang im Wald, man sieht lang nichts, dann, der Tunnel ist schon cool, aber dann auf der anderen Seite vom Tunnel, dann ist dieses Skigebiet, das ist dann auch nicht geil. Also es ist jetzt auch nicht wie am Stelvio, wo man unglaubliches Panorama hat, was sie auszahlt. Das hast du am Zoncolan auch nicht so richtig.
Aus meiner Sicht würde ich Zoncolan noch schwerer beurteilen wie in Mortirolo. Also es war an dem Tag auch mein letzter Berg, aber ich weiß nicht. Was sagst du, Flo?
Ja, ich finde in Zongkolan unglaublich schwer. Also das ist sicher der zachste. Das war dann übrigens der Grund, also das ist sicher schon 10 Jahre her, warum ich mir Strava Pro gekauft habe, weil ich da mit meiner Zeit, da wollte ich dann unbedingt die Gewichtsklassen sehen und die hat man nur mit Strava Pro gesehen. Und seit 10 Jahren habe ich jetzt Strava Pro, nur weil ich einmal sehen wollte, wo ich in meiner Gewichtsklasse stehe.
Ja, das ist wichtig bei uns, bei den über 80 Kilo
Schwertfahrer. Und selbst das war eine Enttäuschung, weil da gibt's Leute mit 85 Kilo, die richtig, richtig schnell auch den Zongkolan hochkommen sind.
Boah, aber wenn man da jetzt die Strecken anschaut, wirklich die Mortirolo-Abfahrt ist ja beim Razza dabei, beim Race Across the Alps, und da ist das auch schon eine schmale Straßen, aber das, was ihr da gefahren seid, ist ja nicht einmal eingezeichnet. War das schon Asphalt?
Das ist mit Abstand, also ein paar sind das in der Nacht gefahren, die habe ich dann eingeholt, das waren so ein paar, die mehr Checkpoints gefahren sind, die habe ich ja dann wieder eingeholt, weil ich ja immer abgekürzt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie hast du die erste Nacht überstanden und wo bist du so? Und er hat gesagt, nein, er ist dann nur oben ein paar Mal vorbei und ist dann im Mortirolo nur in der Nacht gefahren. Und dann habe ich ihm gratuliert, habe ihm die Hand gegeben und gesagt, gratuliere, die Abfahrt in der Nacht ist wirklich ein Highlight, das muss ein Highlight sein. Und ich habe diese Abfahrt gekannt, ich bin nämlich die Tour Transalp schon mal gefahren, gemeinsam mit Daniel Federspiel, und da haben wir genau die gleiche, das ist so ein ewig langer, du glaubst, du bist am Mortirolo oben, dann biegst du noch rechts ab und dann geht's noch einmal sicher eine halbe Stunde so geschupft, so höhengleich auf und nieder, was die richtig fertig macht, weil das, ich hasse solche höhengleichen Straßen, sind für mich der Horror. Und dann fährst du diese Abfahrt runter, die asphaltiert ist zwar, also es ist kein Schotter, es ist asphaltiert, aber es sind Schlaglöcher, es sind Rillen, sie ist richtig schlecht. Und also die in der Nacht fahren, da kannst du mit Schritttempo, glaube ich, runterfahren. Das ist wirklich wahnsinnig schlecht. Und gleich danach haben wir die Straße überquert, dort, wo wir runtergekommen sind, haben wir die Straße überquert und dann kamen diese großen Steine und die Flussüberquerung.
Ja, aber da sieht man, also das die Radlerstrecke geht ja durch Edola durch und Ponte di Legno und da ist eine wunderschöne Bundesstraße, wenig Verkehr, traumhaft. Und da am Tracker sieht man einfach, ihr seid da irgendwo am Hang oben, irgendwo dahin gefahren. Das war diese Radwegpassage.
Richtig.
Es schaut herrlich aus am Tracker.
Nicht mit Kindern zu empfehlen.
Wie waren dann die nächsten Nächte bezüglich so Schlafstrategie? Hast du dann den Wellnessurlaub durchgezogen?
Mehr oder weniger, du würdest es so nennen, ja, wahrscheinlich.
Du, also hast das so gesagt. Du hast selber gesagt, Wellnessurlaub.
Ja, ich habe dann meine Schlafpausen so, ich habe dann auch durch das, dass ich euer Buch gelesen habe, also das Ultracycling-Buch, da ist ja das mit die Schlafzyklen drin gestanden, das hat mir sehr geholfen, also dass du entweder 1,5 Stunden schläfst und dann immer so wieder 1,5 Stunden mehr, also 3 Stunden und ein bisschen was, weil sich der Schlafzyklus immer um 5 bis 10 Minuten erweitert. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe dann probiert, also immer drei Schlafzyklen mir durchzuplanen. Das waren so 4 Stunden 40 und habe mir da genau einen Wecker gestellt mit 4 Stunden 40 und bin dann immer vor dem Wecker aufgewacht. Ich bin genau in dieser Leichtschlafphase, bin ich genau, habe die Augen geöffnet, habe am Wecker geschaut, Wecker, weiß ich nicht, war nur in 10 Minuten abgelaufen. Und das war so wunderbar für mich, weil ich ohne Wecker quasi trotz Erschöpfung, trotz Müdigkeit aufgewacht bin und bin dann einfach so, ich habe mir keinen Stress gemacht. Ich bin so Step für Step so, stehen wir mal auf, dann machen wir mal das, machen wir mal die Safteln, machen wir mal die Trinkflaschen fertig, dann machen wir mal das Gewand von gestern ein und in die Arschrakete rein und so. Und oder föhnen, ist gewohnt einmal trocken föhnen oder so. Ich habe dann so Step für Step, Handgriff für Handgriff mich vorgearbeitet und bin dann immer wacher geworden, habe daneben ein bisschen frühgestückt, habe mir immer wieder vom Toast oder was ich gerade gehabt habe, noch vom Vortag reingeschoben und bin dann relativ zügig, also ich habe nie länger, glaube ich, dann braucht wie eine halbe Stunde, dass ich dann fertig war und aufs Rad gesetzt habe und bin dann einfach weitergefahren. Und das Schöne war, ich bin immer spätestens um 10:30 vom Rad abgestiegen. Das heißt, ich habe relativ ein kurzes Nachtfenster gehabt. Hab dann eben bis so um 4 ungefähr bin ich wieder aufgestiegen aufs Radl. zwischen 3 und 4 und habe dann auch relativ, weil um 5 war es schon mehr oder weniger, also um 5 keine Lampe mehr braucht. Also da war es schon so hell. Also habe immer nur so eine Stunde in die Nacht und eine Stunde aus der Nacht gehabt, was mir als Anti-Nachtmensch sehr geholfen hat. Also ich habe sehr wenig Zeit in der Nacht verbringen müssen und bin dann wirklich aufgestiegen und ich war immer super regeneriert. Ich bin teilweise aufgestiegen am dritten Tag, kann ich mich erinnern, bin ich da bei Dolmetscho weggefahren und ich habe super Fierce gehabt. Also wirklich, wie wenn ich, keine Ahnung, wie das möglich ist. Weil wenn du trainieren gehst und am nächsten Tag noch an 200 oder so aufsteigst aufs Radl, hast keine guten Fierce, nie. Also ich habe keine Ahnung, wie sich da der Körper selber austrickst, aber es ist einfach herrlich.
Das Wunder Ultra Cycling, ja.
das muss man so sagen.
Ja. Ich meine, es ist sicher ein Faktor, wenn du halt trainierst, fährst du eine höhere Intensität beim mehrtägigen Rennen, ist natürlich die Wattleistung ab dem zweiten Tag nicht mehr ganz so hoch. Und wenn du dann ordentlich zuführst und gut Kohlenhydrate essen kannst und auch darauf schaust, dass du genügend zuführst, dann ist es erstaunlich, wie gut sie die Beine anfühlen. Ja, das ist auch für mich selbst immer wieder, wenn du nach 7 Tagen Transcontinental in Bulgarien, da denkst, eigentlich habe ich immer noch richtig Power. Es tut ja zwar alles weh und die Finger sind ein bisschen eingeschlafen und der Hintern kann vielleicht offen sein, alles Mögliche, aber rein die Muskulatur ist meistens das kleinere Problem.
Aber ist schon ein geiles Gefühl, nicht? Wenn man so weiß, was man schon alles hinter sich hat und irgendwie denkst, boah, cool, ich kriege immer nur Druck aufs Pedal. Das ist auch mental, finde ich, ganz wichtig. Und da finde ich, für mich habe ich herausgefunden, dass bei so einem Ultrarennen die Regeneration mindestens gleich wichtig ist, wie das Treten am Radl oder das Essen. Es hat zum Beispiel der Omar, den habe ich zufällig lustigerweise am Passo Chaum getroffen und ich war kurz vorher oben und habe so mein Croissant in mich reingewürgt und der ist dann stehen geblieben bei mir und hat gesagt, was macht der Bialek? Der schläft nichts oder wie tut der? Weil der war immer, anscheinend hat er das Gefühl gehabt, dass er sehr gut unterwegs ist, der Omar, aber der Bialek war zu dem Zeitpunkt immer nur vor ihm. Und es hat sich aber dann herausgestellt, je länger das Rennen gedauert hat und die letzten, der Omar hat dann im Bialek in den letzten 1,5 Tagen überholt und dann eigentlich nie mehr, also hat die Führung nie mehr aufgegeben. Und da sieht man, der Omar hat immer im Hotel geschlafen, das sind jetzt so Insider, was ich vor allem weiß, hat immer im Hotel geschlafen, hat mindestens 1,5 bis 3 Stunden geschlafen und ist dann wieder mehr oder weniger frisch aufs Radl. Und der Bialek hat anscheinend die ersten Nächte immer draußen geschlafen und immer viel weniger. Also immer so seine 20 Minuten Powernaps gemacht und so weiter, hat draußen geschlafen und es war trotzdem, obwohl es so heiß war am Tag, es war einfach, man kennt es, man kann nicht komplett durchgeschwitzt, auch wenn man da eine Daunenjacke und so, es ist einfach unangenehm. Man friert vielleicht, also man kriegt sicher nicht mehr Energie in der Schlafpause, in der kurzen. Und der Omar, der da wirklich sich die Zeit genommen hat und dann, dass er sich besser gefühlt hat, besser regeneriert war, und auch dann mental es leichter ist, weil wenn du dann aufs Radl steigst, ein bisschen besser ausgerostet bist, nicht so müde bist, ist es ja ein mentaler Vorteil, weil du fühlst dich ein bisschen besser, kriegst mehr Kraft aufs Pedal und denkst, es geht eh was weiter und bist eigentlich in einem guten State of Mind. Und da hat man gesehen, dass das mit der Taktik ist der einfach schneller im Ziel gewesen. Das hat mich beeindruckt, hat man dann gedacht, ja, ich finde auch, dass das wichtig ist, also die Regeneration.
Ich glaube, die minimalst Schlaftaktik, die wird immer seltener angewandt. Und man merkt einfach selbst und auch wenn man das beobachtet, dass das bei längeren Rennen einfach nicht wirklich zielführend ist, mit dem ganz, ganz minimalen Schlaf durchzufahren. Abgesehen davon, dass es auch gefährlich werden kann, wenn du unkonzentriert bist oder eben total übermüdet bist. Wir sind doch, auch wenn es jetzt Radwege sind, du bist im Verkehr unterwegs. Und hast immer wieder mal Situationen, wo du vielleicht auch mit anderen Verkehrsteilnehmern in Kontakt kommst. Und da ist natürlich ausgeschlafen sein wichtig.
Was ist euer Schlaftaktik heuer beim TCA?
Ich darf nicht so viel sagen, ich will nicht, dass der Flo mich besiegt.
Der Flo und vor allem deine Konkurrenten, die um einen Platz 1 schlagen wollen. Ja.
Also,
aber Flo, du kannst ja erzählen aus dem Nähkästchen.
Ich kann das ganz klar sagen, der Start ist um 22 Uhr, also die erste Nacht fahre ich durch. Also wann soll ich da schlafen gehen? Nach 2 Stunden Rennen, das bringt auch nichts.
Ja, das
also,
ist ein blöder Start.
Das ist also überhaupt nicht. Der Straps lebt, ich würde lieber um 5 in der Früh starten, das würde mir weniger ausmachen, aber wird halt auch einfach ein langer Tag, das ist echt blöd. Aber ich werde die erste Nacht durchfahren und werde dann wenn es richtig, richtig heiß ist, werde ich jedenfalls jede Nacht 3-4 Stunden, irgend sowas dazwischen, in einem Hotel auch schlafen, weil es einfach Klimaanlage auf Vollgas und irgendwie versuchen runterzukühlen. Und dann, so werde ich mal starten und dann ein bisschen auf die Fähre achten. Also wenn es irgendwie, also es gibt eine Fährüberfahrt heuer und wenn es, wenn man irgendwie eine frühere Fähre dadurch erwischen kann, dass man die letzte oder vorletzte Nacht vor der Fähre nochmal durchfährt, dann das machen, weil man dann doch 8 Stunden auf der Fähre hat und da, also da kann man glaube ich schon riskieren, die vorletzte oder letzte Nacht vor der Fähre nochmal durchzufahren. Und ja, dann ist sowieso nur mehr Überlebensmodus und dann, also wie es dann auf der im letzten Drittel, da habe ich jetzt noch keinen genauen Plan, aber jedenfalls einmal bis Bari, Hotelzimmer und 3-4 Stunden. Also nicht Stehzeit, sondern Schlafzeit effektive.
Ja, und das habe ich ja die letzten Jahre so gemacht, das war jetzt eher kein Geheimnis. Eben das mit den Schlafzyklen, 2 Schlafzyklen sind irgend sowas, 3 Stunden, 3 Stunden 20 in der Größenordnung. Und ich habe auch gemerkt, dass das absolut gut ist. Da habe ich tagsüber keine Einbrüche. Wenn ich weniger schlafe, dann muss ich tagsüber manchmal Powernap machen. Oder ganz ein anderes Kapitel, Race Across America, da geht es halt mit dem extrem wenigen Schlaf von 50 Minuten pro Nacht oder so. Das geht, weil du ein Betreuerteam hast, die rund um die Uhr mit dir reden, für dich da sein und dich pushen und du hast Kontakt und du bist nicht einsam und du hast quasi auch Schutz und so weiter. Da kannst du mit wenig Schlaf durchkommen. Ist aber extrem brutal zwischendurch. Und ja, 3 Stunden sind wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zahl. Und wenn du Energie hast am Ende, dann kannst du am Schluss ein bisschen reduzieren und am Schluss nochmal alles aus dir rausholen, aber am Anfang schon in Schlafdefizit zu fahren, du wirst dann drunter leiden, schlecht gelaunt sein und vielleicht Fehler machen. Ja, und das, was du erzählt hast, dass du nach 8 Stunden so völlig beieinander warst, das ist auch immer wieder erstaunlich. Es ist bei mir fast bei jedem Rennen so, auch wenn ich einen guten Start habe und so, aber es ist der erste Tag, die erste Nacht, meistens eine der härtesten Phasen. Es ist immer so, auch wenn du nicht über deinem Limit fährst. Das ist einfach so. Und ab dem 3., 4., 5. Tag wird es dann meistens richtig geil.
Du hast einmal gesagt, ich habe in einem Podcast gehört, du wunderst, oder nicht wundern, aber du hast gesagt, man braucht dann auch weniger Essen und so. Ich glaube, dass der Körper sehr, sehr rasch in diesen wahnsinnig guten Fettstoffwechsel aufbaut. Also in einer Zeit, wo du normalerweise vielleicht 3 Monate brauchst im Training, um den herzukriegen, Der Körper stellt dann auf so einem ich habe dann umgestellt auf die Ernährung. Ich bin dann gefahren mit Croissants, mit Wurstsemmeln, mit Tramezzini, mit lauter so Zeug. Und das gibt dir dann innerhalb von kürzester Zeit auch richtig Energie. Und ich glaube einfach, dass der Körper da so einen extrem guten Fettstoffwechsel dann hat, dass deswegen auch ja, anders essen kannst. Du brauchst nicht mehr so regelmäßig. Du kannst einmal in ein Defizit kommen und es wirkt sich nicht so aus wie normal. Also das ist schon erstaunlich, ja, wie der Körper da reagiert.
Ja, und man verträgt auch so viel. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe gedacht, wow, mir wird schlecht sein, ich werde Durchfall kriegen, ich werde Verdauungsprobleme haben. Und der Körper stellt sich so schnell auf alle möglichen Umstände ein. Das ist einfach faszinierend.
Ich weiß nicht, wo er das hin verstoffwechselt, weil ich habe so viel gegessen und ich war nur 2 Mal in 5 Tagen am Klo, ich sage es ehrlich. Ich weiß nicht, der nimmt das aus dem Darm aus und es bleibt nichts über. So glaube ich, es ist ein Wahnsinn. Ja, ist geil. Nein, ist geil. Es ist wirklich eine Erfahrung, die jedem Menschen wünscht, wenn er die Eier hat, wenn er sich traut. Da sind ja Leute am Start, da ist eine, die hat, ich weiß nicht, wie viele Checkpoints gemacht hat, die überhaupt alle gemacht hat, oder auch nur 2. Ich glaube, die hat nur 2 gemacht, aber eine richtig stämmige Frau. Also, die hat nicht fit ausgeschaut. Die hat einfach zu viel auf die Knochen gehabt und hat trotzdem mit 2 Checkpoints, ich glaube, in 7 Tagen ist die das Rennen durchgefahren. Das ist, ich weiß, keine Ahnung, wie man sie so am Start stellen kann, aber es ist echt, das darf man jetzt nicht in den falschen Mund kriegen. Das ist höchster Respekt, dass man sich das traut, dass man so sich hinausbewegt aus seiner Komfortzone und trotzdem da am Start steht. Also ringt mir höchsten Respekt ab, weil ich würde mir das nicht trauen. Wenn ich nicht topfit wäre, würde ich mich nicht am Start von Ultrarennen stellen.
Das macht, glaube ich, auch mitunter den Reiz aus. Da geht's nicht ums Gewinnen, nicht um Platzierungen. Da geht's für einige, mag das sein, dass es um die Endzeit geht und um möglichst schnelle finnische Zeit. Für viele ist es einfach die persönliche Herausforderung. Und man kann bei diesen Rennen, da geht's darum, die Distanz zu schaffen. Du musst das nicht in einer unglaublich argen Zeit fahren. Und ich finde es auch immer großartig, wenn Leute, die offensichtlich nicht so richtig professionell trainieren, das trotzdem sich wagen und mutig genug sein und im Nachhinein sagen, hey, das war das größte Abenteuer, das war das Schönste, was ich gemacht habe, und bitte traut ihr euch auch, man braucht nicht Angst zu haben, dass man das nicht schafft. Natürlich muss man sich vorbereiten, aber das ist halt wirklich, er ist sehr zugänglich, auch dieser Sport, und man kann viel mehr erreichen, als man eigentlich glaubt.
Ja, ich glaube, das ist die schönste Botschaft des heutigen Tages.
Steht auch,
dass das wirklich, wenn man
steht ja auch Snowboardern offen, der Sport. ja, also ich glaube, das waren jetzt auch die perfekten Schlussworte. Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Du hast das schon angekündigt. Eine Olympiasaison steht bevor. Das heißt, du wirst relativ bald das Rad einwintern, nehme ich an.
Ja, dadurch, dass ich danach eigentlich sehr ambitioniert weiter Radfahren werde nach meiner Snowboard-Karriere, werde ich jetzt schauen, dass ich die Saison schon so gut wie möglich ausdauermäßig über den Winter drüber komme und auch so viel wie möglich am Rad sitzen werde oder laufend oder am Rudergerät, wie auch immer mein Trainer das plant. Auf jeden Fall werde ich schon einen Fokus auf den Ausdauersport legen, schon jetzt mehr wie die letzten Jahre nur im Winter, und einfach die Snowboard-Saison jetzt noch mitnehmen, alles genießen, alles, man muss sich alles denken, ich habe jetzt alles 20 Mal erlebt und jetzt zum letzten Mal. Ich fliege heuer China im November, wir haben die ersten Rennen in China, das taugt mir mega, und dann geht's weiter in die Dolomiten, dann haben wir die Rennen in Cortina und in Carezza, in Südtirol, was richtig geile Locations sind, und ich werde einfach alles nur mal aufsaugen, noch mal einen schönen Abschluss finden für den Sport im Renngeschehen, und ja, und mich hoffentlich für die Olympischen Spiele qualifizieren, dass ich dort am Start stehen darf, und wenn ich am Start von Rennen stehe, dann kann ich auch gewinnen, das weiß ich. Das ist immer nur so weit habe ich es drauf.
Ja, wir wünschen dir alles Gute. Ich habe jetzt nebenbei versucht herauszufinden, ob das in meinem Kopf ist oder ob ich da was verwechsel, weil ich irgendwie die Connection zwischen Snowboarden und Ultracycling nochmal herstellen wollte. Kann das sein, dass der Martin Freinadam jetzt einmal mit dem Fahrrad von Andorra nach Rumänien gefahren ist? Oder war das der Sigi Gradner?
Das kann leicht sein.
Oder waren die beide sehr, das?
Nein, das war sicher, dass der Sigi Gradner war das. Der Sigi ist von Lienz nach Andorra einmal mit dem Radl gefahren, das weiß ich. Aber privat quasi, außerhalb von Rennen. Aber auch so mit mega Distanzen, glaube ich, pro Tag und so, und auch eben schon unsupported mit Taschen und so. Ja, und der Freinadam, der ist ja Rallye Dakar gefahren mit dem Motorrad, das ist ja ein wahnsinniger, der hat die Romaniacs zum Beispiel, das ist sein Projekt, und hat da eine Enduro-Schule in Rumänien, also der ist auch unheimlich ihrer Typ auf seine Art und Weise.
Ja, irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf gehabt, das hat mir nicht nachgelassen. Ja, also danke vielmals, alles Gute für deine Snowboard-Saison, und dann sind wir gespannt, wo wir dich nächsten Sommer überall am Start sehen werden.
Ja, hoffentlich nicht mit dem Motorradl, sondern mit dem Rennradl. Das wäre schön.
Ich schwör's euch, ich bin viel Motorrad gefahren in meiner Karriere schon, und jedes Mal, wenn ich auf einem Pass gestanden bin mit dem Motorrad, habe ich mir gedacht, Matt, da war es auch schon mit dem Rad laufen. Also von dem her, lieber mit dem Rad und das genießen und auch das Leiden zu genießen, dass man dann für die schönen Momente bereit ist. Das ist so viel mehr wert, wirklich. Ist einfach ein geiler Sport. Der geilste Sport überhaupt, habe ich in letzter Zeit ein paar Mal öfters gehört. Und ja. Und vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast und war eine große Ehre, jetzt da mit euch persönlich zu reden. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Ich werde so ein extremer Dot-Watcher sein, ich werde verrückt sein. Ich bin ja immer so, das muss ich euch nur kurz sagen, ich bin ja bei den DCRs zum Beispiel, ich schaue immer durch Dot-Watchen, und dann will ich natürlich die Stories hören vom Straps. Ich will ja hören, was ist passiert in der Nacht, wie hat er sich gefühlt, wie war das. Und deswegen habe ich ja ganz bewusst sehr viel auf Instagram gemacht, eigene Agentur angestellt, wo ich nur das Material hingeschickt habe, damit die Leute das auch viel besser verfolgen können. Und ich wünsche mir, dass du ganz viel in die Kamera reinrätst und wenn da wieder die Pumpen hier wird, dann gleich, wenn da die Pumpen hier wird, schon während du das reparierst, die Kamera hast und sagst, wie du das löst und so. Nein, es ist einfach geil, was diese Emotionen einzufangen. Auch wenn man daheim sitzt vor dem Fernseher oder vor dem Computer oder vor dem Handy und auf Instagram oder auf Social Media geht, es ist einfach super, super spannend, das zu verfolgen und zu sehen, wie die Leute das managen.
Das Problem ist nur, wenn es da richtig dreckig geht, hast du gerade nicht die Stimmung, dass du irgendwas aufnimmst. Das ist immer in guten Zeiten sehr gern. Aber genau. Ich glaube, die Pumpen wird mir nicht nochmal kaputt. Da habe ich mittlerweile einen Trick, dass die Gummidichtung dort bleibt, wo sie sein soll.
Sehr gut.
Ja, vielen lieben Dank nochmal. Wir drucken die Daumen. Wir sind auch große Fans von dir. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns einmal bei einer Ultracycling Challenge in den nächsten Jahren.